Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Immer wieder, wenn ich mit Predigern und mich unterhalte, kommt dieser Gedanke zum Ausdruck: während der Vorbereitungsphase arbeitet Gott persönlich. Während man sich zur Predigt vorbereitet, arbeitet Gott an einem persönlich, so dass man zum Schluss, wenn man fertig ist mit der Predigt, auch selber fertig ist, weil man einfach seine Unzulänglichkeit, wie klein ich doch vor Gott bin, feststellt. Also dass Gott einen gebraucht für etwas Großes, so einen kleinen Menschen. Und ich hoffe, dass mein Vokabular heute ausreicht, um die Größe Gottes in menschlichen Worten zu wiedergeben. Der Gedanke ist schon durchgekommen: Jesus ist der gute Hirte, wie wir das auch hinter mir sehen können. Jesus ist der gute Hirte. Und den Text dazu, den finden wir in Markus Evangelium, Kapitel 6, ab Verse 30 bis 46. Und ich lese die Stelle vor. Und die Aposteln kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt haben. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht euch ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren mit einem Boot an eine einsame Stätte für sich alleine. Und man sah sie wegfahren. Und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah zum Himmel hinauf, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilen. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf 12 Körbe und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Jesus kommt zu seinen Jüngern auf dem Meer Jesus kommt zu seinen Jüngern auf dem Meer und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Ein langer Text, der viel Inhalt bietet und, wie auch aus dem Text hervorgeht, eine lange Predigt möglich ist. Ich habe versucht, die Gedanken so zu komprimieren, dass wir einfach auch ein Stück weit das, was Jünger da erleben, auch mit in unseren Alltag mitnehmen. Und die Geschichte hört sich etwas komisch an, wie so eine Geschichte aus dem Leben eines Models, ja, so ein Stück Watte schlucken, mit Wasser hinterher trinken und man ist satt. Aber es war eine Tatsache, es war eine Begebenheit, die tatsächlich sich so widerspielte. Und warum die tatsächlich so war, können wir in allen vier Evangelien lesen, die im Kern dasselbe wiedergeben. Jünger kommen zu Jesus und Jesus kümmert sich um seine Jünger. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir feststellen, wie Jesus vorgegangen ist. Jesus ging in die Fläche, das heißt, er ging auf Plätzen, wo Menschen, viele Menschen da waren, aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft. Und Jesus ging aber auch in eine Synagoge, wo nur die Auslese war, in Anführungszeichen, und predigte da. Und Jesus geht aber auch zu einzelnen Personen und sagt, folge du mir nach. Das war so das Muster, was Jesus gemacht hat, wie Jesus sich, wie Jesus vorgegangen ist. Aber was mir an dieser Stelle wichtig ist, dass wir auch die Jünger betrachten. Was für ein Verhaltensmuster hatten die Jünger? Und zunächst, was waren das für Menschen, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind? Wir hatten das schon in den vergangenen Predigten in aller Ausführlichkeit schon besprochen und aus dem Text auch hervorgehoben. Es waren ganz normale Menschen. Es waren Menschen wie du und ich. Es war nicht die Elite. Es waren Fischer. Es waren Revoluzzer. So ein bisschen Querdenker. Es waren Menschen, die nicht unbedingt in der obersten Schicht mitgespielt haben. Zöllner, die verrufen waren und jeder sie gemieden hat. Also die haben nicht unbedingt mit einem akademischen Grad geleuchtet oder mit irgendeiner, also waren irgendwie berühmt. Aber das war auch nicht die Voraussetzung. Für Jesus war das nicht die Voraussetzung, dass man berühmt ist, dass man etwas zu sagen hat, dass man etwas bedeutet. Für ihn waren Menschen, die ihm geglaubt haben, die ihm geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind. Das waren die Menschen, für die er gekommen ist. Das waren die Menschen, die er auch als seine Jünger ausgewählt hat. Sie nahmen ihn, glaubten ihm, nahmen ihn in ihr Herz auf und folgten ihm. Und Jesus wusste schon bereits bei der Auswahl von diesen 12, wer ihn verraten wird, wer ihn verleugnen wird, wer ihn verkaufen wird, wer immer wieder hinterfragen wird, wie er das meint und ob es auch den Tatsachen entspricht oder wie auch immer. Jesus wusste es und trotzdem wählt er diese Menschen aus. Und sie sind so unterwegs mit ihm und lernen ihn näher kennen, wie Jesus vorgeht. Er predigt, er heilt die Kranken, er treibt die Dämonen aus. Und während er so das Tagesgeschehen meistert, gucken die Jünger ihm über die Schulter. Und jetzt kommt dieser Augenblick, wo Jesus sie mit Vollmacht aussendet. Er gibt ihnen Macht, selbst Geister auszutreiben. Er gibt ihnen Macht, selbst Kranke zu heilen. Und er gibt ihnen Vollmacht zu predigen. Ich weiß nicht, ob sie das im vollen Umfang verstanden haben, was sie da gepredigt haben. Ich weiß nicht, ob sie das auch alles so geglaubt haben, was sie da gepredigt haben. Weil wenn wir Markus Evangelium weiter verfolgen, die haben immer wieder Fehler gemacht, wo man sagen kann, hey, du hast es doch selber gepredigt und jetzt machst du den gleichen Fehler. Und auch in unserem Beispiel, wir werden das später auch feststellen. Jesus schickt sie hinaus als Reaktion auf die Aktion, die davor stattfand. Und davor war diese Begebenheit, Jesus geht in sein Dorf, wo seine Verwandte, wo seine Bekannte leben. Er geht in sein Dorf und er kann nichts ausmachen. Er kann nur ein wenige Kranke heilen und dann verlässt er diese Menschen, die ihn mit Unglauben begegneten. Er konnte in seiner Umgebung, wo er aufgewachsen ist, nichts ausmachen, weil sie ihm nicht glaubten. Hatten wir vor 2 Wochen die Predigt. Und es war die Reaktion darauf, dass seine Menschen ihm nicht geglaubt haben, schickt er jetzt seine Jünger in die umliegenden Dörfer mit dieser Vollmacht. Wussten die Menschen in seiner Ortschaft, in seinem Dorf, wer er tatsächlich ist? Für sie war er der Sohn des Zimmermanns Josef. Übrigens wurde Josef hier zum letzten Mal erwähnt. Also auch so eine kleine Randnotiz. Er ist der Bruder von, er ist der, seine Schwestern sind, seine Mutter ist, die haben ihn nur mit irgendwelchen menschlichen Titeln umrahmt. Aber wussten sie tatsächlich, wer er ist? Er ist der Herr. Er ist der Messias, auf den sie gewartet haben. Er ist der, der die Rettung bringt. Er ist der, der Sünden vergibt. Er ist derjenige, der für die Menschen sterben wird. Und diese 2 Parallelen, der glaubende Mensch und der Mensch, der immer nach Gründen sucht, warum er nicht glauben muss, diese 2 Parallelen finden wir durch die gesamte Bibel. Der Glaube und der Unglaube laufen parallel. Mit einem Unterschied. Es gibt Menschen, die können nicht glauben, weil sie verzweifelt sind oder weil sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen jetzt verzweifelt und einfach den Glauben nicht fassen können. Und trotzdem klammern sie sich an Gott. Dieser Unglaube, das ist kein richtiger Unglaube, sondern das ist der Unglaube, den wir später auch in Markus 9, meine ich, lesen werden und Predigt dazu hören werden, wo der Vater sich klammert an Jesus und sagt, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Dieser Unglaube ist hier nicht gemeint, weil die Pharisäer, die suchten nur nach Gründen, warum sie nicht glauben sollen oder warum sie nicht glauben müssen. Und Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, wenn ihr geht und dem Unglauben begegnet werdet, dann geht hinaus aus der Ortschaft, schüttelt den Staub von den Sandalen und geht weiter. Er hat ihnen genau das beigebracht, was auch er getan hat. Er verließ seine Umgebung, seine Heimatstadt, weil sie ihm nicht glauben wollten. Jesus trägt die Last mit. Wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, was die Jünger so dazu bewegt hat, so zu predigen und diese Vollmacht und dieser Glaube. Waren die euphorisch, waren die so gefüllt aus den vergangenen Tagen mit Jesus, was sie alles erlebt haben? Weiß ich nicht, aber was uns dieser Textabschnitt sagt, die kamen mit unterschiedlichen Erfahrungen zurück. Zum einen haben sie erlebt, wie Menschen Buße tun, wie Menschen sich aufgrund ihrer Predigt sich zu Jesus wenden und um Vergebung der Sünden bitten. Und zum anderen haben sie erlebt, wie auch wir in der letzten Predigt gehört haben, diese grausame Tat, wie Johannes geköpft wird. Und dass es chronologisch so verlief, können wir daraus entnehmen, dass in Matthäus und Markus das identisch beschrieben wird, dass es chronologisch so verlief, dass kurz davor Johannes geköpft wird. Und Jünger kommen mit diesen Erfahrungen total fertig, auf einer Seite positiv, auf der anderen Seite so negativ. Und Jesus sieht es, dass sie Erbauung brauchen. Jesus kümmert sich um seine Jünger. Jesus ist es nicht egal, wie es seinen Menschen geht. Aber ich möchte hier das Verhalten der Jünger etwas beleuchten. Im Vers 30 lesen wir, Jünger suchten die Nähe zu Jesus und erzählten ihm alles. Und das ist aus meiner Sicht eines der Dinge, das die Jünger hier in unserer Geschichte richtig gemacht haben. Sie suchen die Nähe Jesu. Sie suchen die Basis. Sie suchen die Quelle, aus der sie hinausgesandt wurden. Es war ihnen nicht peinlich, dass sie vielleicht demotiviert zurückkamen, dass sie vielleicht erschrocken zurückkamen, mit Ängsten, vielleicht auch, ja, keine Ahnung, mit vielen Fragezeichen. Sie waren aber auch nicht stolz, dass sie so und so viele Kranken geheilt haben, dass sie so kraftvoll gepredigt haben, dass Menschen sich aufgrund ihrer Predigt Buße getan haben. Nein, das kommt aus dem Text nicht hervor. Aber was aus dem Text hervorkommt, dass sie zu Jesus zurückkamen. Und was kommt jetzt? Jünger finden den Ort öde. Jesus sagt, geht an einen einsamen Ort, damit ihr euch wieder stärken könnt, damit ihr zur Ruhe kommt. Und Jünger kommen und sagen zu Jesus, der Ort ist hier öde, einsam, verlassen. Das ist doch der Sinn gewesen, warum Jesus sie an einen einsamen Ort geschickt hat und mitgeht. Die haben sich den ganzen Tag ausgeruht, während Jesus die Menschenmenge, werden wir noch später in dem zweiten Punkt darauf zu sprechen kommen, während er sich um die Menschenmenge kümmert, während er predigt, eine lange Predigt, er belehrt die Menschen. Es waren 5000 Männer. Es wird von Männern gesprochen, aber dazu kommen noch Frauen, die Kinder. Eine Größenordnung von etwa 10.000 bis 15.000. Wir können es nur schätzen. Größenordnung von Heubach. Einwohneranzahl von Heubach. Und die kommen und sagen, dieser Ort ist öde. Meister, schick sie doch nach Hause. Es ist spät geworden. Willst du sie noch länger hier aufhalten? Lass sie doch nach Hause gehen. Ja klar, Jesus ist zeitlos. Jesus ist ewig. Ihn muss man daran erinnern, dass es Uhr gibt, dass es Müdigkeit gibt, dass es spät werden kann. War es tatsächlich Fürsorge, die Jünger hier gemacht haben? War das denen ihre so Fürsorgegedanke für die menschliche Unversehrtheit? Die brauchen was zum Essen, jetzt schick sie nach Hause. War das tatsächlich der Grund, warum sie zu Jesus kommen und sagen, schick sie nach Hause? Entlasse sie, damit sie Brot zum Essen kaufen können, denn sie haben nichts. Ich habe schon gesagt, Heubach hat so etwa diese Größenordnung. Ich weiß auch nicht, wie viel Bäckereien in Heubach gibt, aber 10 Bäckereien werden auf jeden Fall sein. Jetzt versorgen 10 Bäckereien Heubach und vielleicht noch die Randbewohner von Heubach. Und hier sollten die 10.000 bis 15.000 kurz mal spät abends, wie viele Läden haben da noch auf, entlasse, damit sie ihn hier in unmittelbarer Nähe was zum Essen kaufen können. Die waren schon so witzige Jungs, die das so gesehen haben. Woher wussten sie, dass keiner von den tausenden Menschen was zum Vesper dabei hat? Woher wussten sie? Denn sie haben nichts zum Essen. Woher wussten sie das? Dann sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr denen zu essen. Die Jünger selbst, die kommen doch aus einer Missionsreise, wo sie Wunder taten, wo sie Menschen geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben, die haben Menschen versorgt, die kommen mit Erfolgen auch. Und hier stehen sie da und hinterfragen Jesus. Sollen wir etwa für 200 Denare Brot kaufen, um ihnen zu essen geben? Auch hier eine peinliche Situation für die Jünger. Mit was hat er sie ausgesandt? Mit was hat er sie ausgesandt? Der hat nicht mal ein zweites Hemd. Und kommen zurück und haben 200, wie heißt die Währung? Dinar, das ist ein Jahresgehalt. Das ist ungefähr damals ein Jahresgehalt gewesen. Das heißt, die kommen zurück und haben schon ein Wunder der Vermehrung erlebt. Aber Jesus ist so gnädig. Jesus ist so gnädig und sagt, seht doch mal nach, wie viel Brote ihr habt. Geht doch mal. Ihr wisst doch gar nicht, ob die Menschen was dabei haben oder nicht. Seht doch mal nach, jetzt schau doch mal nach, jetzt glaub es doch, ich bin's doch, Jesus. Trau dich mal etwas. Was mir aus dieser Geschichte gefällt, ja, es sind jetzt gerade negative Dinge, die wir über die Jünger so hervorheben, aber was mir an dieser Stelle gefällt, es waren Menschen, die geglaubt haben, auch wenn sie so tollpatschig waren und so Unglauben irgendwie an den Tag gelegt haben. Es waren Menschen, die Jesus Nähe gesucht haben und Glauben versucht haben, indem sie ihm zugehört haben und gehorsam waren. Weil die Jünger gehen und schauen tatsächlich nach. Und dann kommt eine weitere Aussage. Sie sollen sich gruppenweise, in unserer Übersetzung heißt es tischweise zu 100 und zu 50 Platz nehmen. Jesus macht uns was zum Essen. Wie glaubhaft muss es für die Jünger gewesen sein? Jetzt sitzen da 10.000 Menschen, setzt euch mal in Gruppen, Jesus macht uns was zum Essen. Aber die hinterfragen, in dem Moment hinterfragen sie wiederum Jesus nicht. Die gehen und sagen zu der Menschenmenge, setzt euch gruppenweise, Jesus macht uns was zum Essen. Und die machen das. Bei all dem, was Jünger falsch gemacht haben, waren sie hier gehorsam. Und haben Jesus aufs Wort gehört. An welcher Stelle erkennst du dich bis hierher? An welcher Stelle erkennst du dich bis hierher? Bist du einer, der Jesus, die Nähe zu Jesus sucht? Oder bist du einer, der alles hinterfragt und sucht nach Gründen, warum er nicht glauben soll? Auch diese zigtausend Menschen, die da waren, sicherlich haben auch die Fragezeichen gehabt. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Aber auch die haben geglaubt, weil sie nicht auseinandergerannt sind. Es gab bestimmt Menschen, die auch davongerannt sind. Menschen, die diese Veranstaltung vorzeitig verlassen haben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus kümmert sich um seine Jünger. Jesus kümmert sich um Menschen, die ihn suchen. Für diese große Masse, die er da sieht. Auch wenn die Handlung der Speisung hier so detailliert beschrieben wird, ist es nicht die Kernaussage, ist es nicht die Hauptaussage dieser Geschichte. Es ist Mittel zum Zweck. Es ist so wie mit allen anderen Wundern, die Jesus getan hat, wollte er einfach den fragenden Menschen, die wo ihm nicht glauben wollten, wollte er einfach beweisen, dass er Gott ist. Und das war einfach Mittel zum Zweck, dass er Wunder getan hat, damit Menschen nicht nur das, was er vollbringen kann, sondern das, was er sagt, seine Botschaft, wozu er gekommen ist, auch hören und glauben. Die Hauptaussage in diesem Text kommt im Vers 34 zum Ausdruck. Und es ist auch analog zum Psalm 23. Menschen, die Jesus suchen, Sinn im Leben suchen, Heilung wollen und in Jesus die Lösung sehen, nur in Jesus die Lösung sehen. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Sie haben keinen Hirten. Menschen, die nach Lösungen suchen, sind haltlos, haben keinen Hirten. Ich habe Ein bisschen nachgelesen, ein Naturforscher, Gessner, ich weiß nicht, ob es jemandem sagt, beschreibt die Wesen von Schafen in mehreren Sätzen, ich lese es vor. Ein Schaf ist ein mildes, einfältiges, demütiges, stilles, gehorsames, furchtsames und närrisches Tier. Ohne einen Hirten verlaufen sich Schafe bald und sind ganz orientierungslos. Sie sehen in etwa halben Meter voraus und folgen dem Vorauslaufenden. Wenn eines sich verläuft, so stürzen sich die anderen dem hinterher. Nahrungsaufnahme ist das, was die Schafe den ganzen Tag machen. Hilflos sind sie, wenn sie auf dem Rücken liegen und können sich aus dieser Lage nicht mehr selbstständig befreien. Opfer, weil sie gar keine Tarnung haben, können sich nicht widersetzen, sind nicht schnell, haben keine Tarnung, sind Opfer für viele Räuber. Wenn die Schafe keinen Hirten haben, der auf sie aufpasst, dann sind sie hoffnungslos verloren. Auch wenn ich mich hier an dieser Stelle nicht unbedingt als Schaf sehe und vehement mich dagegen wehren werde, als Schaf zu betitelt oder zu bezeichnet werden. Dennoch hat es hier einen Grund, warum diese Geschichte diese Betonung hat. Und zwar liegt die Betonung nicht auf dem Schaf, sondern auf dem Hirten. Der Hirte ist das Hauptaugenmerk. Und Jesus offenbart sich hier als der gute Hirte. Eines der Merkmale von einem guten Hirten ist, dass er die Not der Herde sieht, dass er sieht, woran es jetzt gerade mangelt und auch Lösungen anbietet und auch Mitleid hat und nicht von oben herab. Jesus ist es nicht egal, was mit seinen Schafen passiert. Weil er der gute Hirte ist. Was ist Kontrast von dem guten Hirten? Lesen wir in Hesekiel 34. Du Menschenkind, Weissage gegen die Hirten Israels, Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Das ist der Gegensatz zum guten Hirten. Die Bibel nennt es auch als Mietling, der bereichert sich nur selbst, der geht unter die Menge und ist nur egozentrisch, egoman. Und Jesus ist der gute Hirte. Weiter spricht er zu den Schafen. Ich selbst will meine Schafe weiden, spricht der Herr. Und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Und jetzt spricht er zu den Schafen. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr. Siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Böcken. Ist es euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige Weide mit Füßen tretet und klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch hintertretet und es trübe macht, eine mangelnde Ausrichtung auch an die Schafe. Jesus ist als guter Hirte bedürfnisorientiert. Er weiß, was die Herde braucht. Und das unterscheidet ihn von einem Mietling, der nicht um sich selbst zu bereichern, nicht um sich selbst wohlfühlen in die Welt gekommen ist, sondern er ist gekommen, für seine Schafe zu sorgen, das, was sie benötigen. Und wenn wir wieder zu dem Schaf und dem Hirten so in dem Praktischen zurückgehen, der Hirte muss dafür sorgen, dass die Schafe gesund aufwachsen und dass sie nicht von Parasiten im Fell, was so die große Aufgabe ist von dem Hirten, dass er sie befreit von diesen Parasiten, die sich im Fell verankern und sich wohlfühlen können, dass er dafür sorgt und regelmäßig einölt, das Störende aus der Herde rausnimmt, die Kranken separiert und besonders behandelt, die Kleinen gesondert behutsam aufwachsen lässt. Das ist der gute Hirte. Und Jesus weiß, wo seine Hauptaufgabe ist. Und das Ziel von einem Schaf ist, versorgen, Fleisch, Kleidung und was braucht das Schaf? Was zum Futtern. Die grüne Wiese ist das Paradies für ein Schaf. Und das ist die Hauptaufgabe eines Hirten. Zurück zu unserem Text. Jesus fing an, vieles zu lehren. Er wusste, was wir Menschen zur Nahrung gebrauchen. Er wusste, was wir benötigen. Jesus lehrte sie, wozu er gekommen ist, wozu wir Menschen da sind. Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Zielausrichtung? Lesen wir in Jesaja 61, Verse 1 bis 3. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zur Verkündigung der Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass sie ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ihm zum Preise möchte ich betonen, kommen wir später noch darauf zurück. Das Leben hier und jetzt ist nicht der Höhepunkt, auch wenn wir das so manchmal leben, dass wir alles aus dem Leben auspressen wollen, jede Gelegenheit nutzen, um uns gut gehen lassen. Ist auch nicht verkehrt, aber mit einem Unterschied. Ist das mein Höhepunkt? Ist das schon das, was ich im Leben erreichen will? Oder habe ich ein weiteres Ziel? Das Ziel ist die Ewigkeit. Das Ziel ist die Gegenwart Gottes. Das Ziel ist, wozu der Mensch geschaffen ist. In 1. Mose 3, Vers 22 lesen wir, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und ewig und lebe ewiglich, hat Gott den Menschen aus dem Paradies geworfen. Der Mensch sollte nicht ewig leben. Und jetzt kommt Jesus. Wir waren dazu geschaffen, ewig mit Gott in Verbindung leben, in Gegenwart Gottes zu leben, ihm zum Preise, ihn zum Anbeten. Und weil wir uns versündigt haben, wirft er die Menschen aus dem Paradies und sagt, ihr sollt nicht ewig leben. Der Zorn Gottes ist auf den sündigen Menschen. Und Jesus kommt und sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Er kümmert sich um die Menschen, die ihn suchen und ist auch Wegbegleiter. Er ist Wegbegleiter und führt sie auf grüne Weide und verpflegt sie. Als er zu der Menschenmenge gesagt hat, setzt euch in Gruppen. Ich weiß nicht, wie die Gruppen sich so orientiert haben. Wo setze ich mich hin? In welche Gruppe nehme ich Platz? Als ich Jugendlicher war und in einer Freizeit eine Tischgemeinschaft gab, dann habe ich mich nicht unbedingt weit vom Buffet hingesetzt gehabt oder von der Küche. Jetzt sind es hier zig Gruppen und es gibt nur 2 Fische und 5 Brote. Und es waren nicht solche Brote, wie wir es aus Bäckereien kennen. Und auch hier, ihr seht es nicht hinter dem Pult, so Kilo-Brote, sondern es waren so Jufka-Fladen. Jeder hat schon mal ein Gyros gegessen. So ein ähnliches Jufka-Fladen war das. Ich meine, dass ein Junge jetzt nicht unbedingt 5 Kilo Brot hinter sich schleppt und so ein Walross hinter sich zieht zum Vespo. Ist ja verständlich. Das war so ein eingepacktes Vespo. Es war eine Kleinigkeit, die dieser Junge zur Verfügung gestellt hat. Wir lesen jetzt in unserer Geschichte nicht, aber in der Parallelstelle in Johannes Evangelium lesen wir, es war ein Knabe, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hatte. Es war ein Junge. Ein junger Mensch. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er der Einzige war, der mit Vespo auf die Reise ging. Vielleicht war das auch so ein bisschen die Demonstration, wie ehrlich waren diese zigtausend Menschen, die da sich versammelt haben. Waren sie ehrlich zu Jesus? Und dieser Junge, der gibt diese 5 Jufka-Brote und 2 Fische für eine Stadt Heubach zur Verfügung und sagt, Jesus, du machst es schon. Was für ein Glaube, was für ein Glaubensschritt. Jesus macht das schon. Es war eine Kleinigkeit, die dieser Junge Jesus zur Verfügung gestellt hat. Aber genau das ist doch, was Jesus will. Treu, ehrlich zu sich selbst sein und vor allem zu Jesus. Er weiß doch im Voraus, was bei uns im Herzen abgeht. Wir müssen nicht auf dicke Hosen machen und Jesus etwas vorspielen, wo Jesus sagt, oh, das habe ich jetzt von dir nicht erwartet. Nein, wir müssen ehrlich sein und einfach das kleine Ding, was wir ihm zur Verfügung geben können. Und er macht daraus was. An dieser Stelle war dieser Junge näher an Jesus als alle andere. Er hat weder gezweifelt noch hinterfragt noch sonst was. Er hat das zur Verfügung gegeben, was er hatte. Er war den meisten voraus und stellt auch noch die Jünger in den Schatten, indem er dem widerspricht, was sie in ihrer Allwissenheit gesagt haben. Die haben doch nichts zum Essen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt unterschiedliche Menschen, die glauben sofort, aber die vielleicht so rational nicht ganz nachvollziehen können und diese glaubende Haltung aber Jesus gegenüber haben, dass sie Jesus sagen, ich kann es noch nicht fassen, ich kann es noch nicht glauben, ich kann es noch nicht verstehen, aber hilf mir meinem Unglauben. Lass mich sehen, was du in meinem Leben kannst. Was hier ganz deutlich zum Ausdruck kommt, Jesus lässt niemanden verhungern. Jesus lässt niemanden leer ausgehen. Jeder, der hier in diesem Gottesdienst, wo Jesus geführt hat, jeder, der dabei geblieben ist, wurde satt entlassen. Er wurde nicht hungrig entlassen. Aber Jesus zwingt auch niemanden. Jesus hält immer offene Hand, offene Arme. aber er zwingt niemand. Wer ein Senfkorn großes Glauben Jesus zur Verfügung stellt, haben wir diese Predigt auch gehört vor 4 Wochen. Senfkorn großes Glauben. Aus dem macht Jesus was ganz Großes. Ja, hier noch die 2 Bibelstellen, die so im Kontrast gegenüberstehen. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun in seiner Heimatstadt, weil sie ihm aufgrund ihres Unglaubens. Und dann diese Stelle, die ich auch schon bereits genannt habe, als der Vater um sein Kind kämpft und Jesus sagt ihm, ja, glaubst du, dass dein Kind gesund wird? Und so schrie der Vater, ich glaube, hilf mir meinem Unglauben. Das ist ein Unglaube, mit dem Jesus Großartiges machen kann, weil das ist kein richtiger Unglaube, sondern das ist verzweifelte Situation. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Und ganz zum Schluss, Jesus kümmert sich um seine Beziehung zu Gott. Deshalb habe ich auch die 2 Verse 45 und 46 mit in meinen Text genommen, obwohl die schon in dem nächsten Abschnitt zugeordnet sind. Aber für mich ist das Verhaltensmuster von Jesus eindeutig. Er beginnt mit Gott und endet mit Gott. Seine Jünger gehen von Jesus zum Auftrag, kommen wieder zurück zum Auftrag und Anbetung Gottes. Anbetung Gottes ist das Ziel des Menschen. Anbetung Gottes ist unser Sinn. Wenn Jesus es tut, wenn Jesus geht zu seinem Vater und betet ihn an, um wie viel mehr muss es unser Anliegen sein? Um wie viel mehr müssen wir uns da orientieren und Buße tun, dass wir Gott den gebührenden Lob, die Anbetung verweigern. An dieser Stelle ist auch diese menschliche Ader von Jesus deutlich erkennbar. Er war voll Mensch, weil er Gefühle wahrnehmen konnte, weil er Verständnis hatte. Ihn kümmerte es, dass die Menschen, dass die Schafe ohne einen Hirten sind. Er hatte Gefühle und er hat sie an den Schöpfer weitertransportiert. Er hatte einen Grund zur Anbetung, er hatte Grund zum Gebet. Die Abhängigkeit, die wir zu Jesus haben, hat er deutlich vorgelebt in Abhängigkeit von Gott. Und Gott wird zu seinem Ziel kommen, angebetet werden. Willst du dabei sein? An dieser Stelle wirst du vielleicht sagen, jetzt hat er nichts Neues erzählt. Nein, habe ich auch nicht. Ich habe nichts Neues erzählt. Vielleicht hast du diese Predigt schon mehrmals gehört, diese Stelle schon mehrmals gelesen. Aber hast du das auch verinnerlicht? Wo ist dein Wiedererkennungswert? Wo findest du dich wieder in dieser Geschichte? Jesus kümmert sich um seine Jünger. Jünger haben 2 Sachen richtig gemacht. Sie haben die Nähe Jesu gesucht und sie waren gehorsam. Bist du dabei? Auch wenn sie dazwischen viel gestrampelt haben und viel Schaum geschlagen haben mit ihren Hinterfragen, mit ihren Ratschlägen, aber 2 Sachen haben sie richtig gemacht und es waren elementare Dinge. Die Nähe Jesu und Gehorsam. Das Wesentliche haben sie richtig gemacht. Jesus kümmert sich um die Menschen, die ihn suchen. Es waren bestimmt Menschen, die aus Neugier mitgegangen sind. Die sind wahrscheinlich auch vorzeitig gegangen, aber Menschen, die ihn gesucht haben, die mit einem Senfkorn großem Glauben zu Jesus kamen, die sind satt geworden. Die sind mit Jesu, mit dem Sinn im Leben weggeschickt worden. Die sind nicht leer nach Hause gegangen. Der Junge, der eine Kleinigkeit Jesus zur Verfügung gegeben hat. Sind wir da dabei? Bist du da dabei? Oder wartest du auf den Augenblick, wo du richtig protzig auftreten kannst? Ich weiß nicht. Und Jesus kümmert sich um seine Beziehung zum himmlischen Vater. Die Basis ist bei Gott. Die Basis ist bei Gott. Unser Sinn des Lebens, Jesus anbeten, Jesus im Leben aufnehmen, Buße tun und Gott dafür anbeten, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Das sollte unser Anliegen werden. Jesus ist der gute Hirte, der für jeden sorgen will, für jeden Einzelnen oder in der Gemeinschaft und das zur Ehre Gottes. Glaubst du daran oder suchst du nach Gründen, um nicht zu glauben? Ich werde jetzt noch beten und davor wollte ich noch sagen, falls du diesen Gott näher kennenlernen willst und weißt nicht, wie du das machst, ich habe mehrere Bibeln dabei. Also es ist nicht die ganze Bibel, sind Neues Testament und Psalmen. Wenn du eines davon haben willst, ich habe mehrere dabei, komm nach dem Gottesdienst zu mir, kannst gern mitnehmen und kannst gern darin lesen, was Gott für eine herrliche Zukunft für uns Menschen bereithält. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen, wenn es möglich ist. Danke dir, mein Heiland, dass du für mich gestorben bist. Danke dir, dass du es nicht für Verschwendung erachtet hast, weil ich so gering bin, weil ich so klein bin und so vergänglich bin. Dennoch hast du den Thron verlassen, bist für mich ans Kreuz gegangen, um den Sinn in meinem Leben zu verdeutlichen. Ich war dieses verirrte Schaf und du hast mich gesucht, hast mich gefunden. Und ich bitte dich für jeden der hier Anwesenden, auch Online-Zuhörer, dass du jeden segnest im Nachgang, im Nachdenken, dass jeder sich selbst mit dieser Bibelstelle reflektiert und ehrlich zu dir ist. Darum bitte ich dich. Amen.